Heute, habe ich so gedacht, geht es um Luisa Picaretta, um den göttlichen Willen. Das ist der Mittelpunkt und deshalb habe ich mir auch gedacht, heute will ich wieder wirklich von den Schriften von der Luisa sprechen. Und morgen, da geht es dann um neue Dinge, die sich seit Jahren schon angebahnt haben und wo ich nie sprechen durfte, wo ich das so bekommen habe oder den Eindruck hatte. Und jetzt ist es aber so weit, dass ich morgen sprechen soll über das, was sich seit Jahren entwickelt hat. Und jetzt kann ich nur sagen, lieber Gott, wie du willst, wenn es ist, die Ereignisse scheinen wirklich ganz nah zu sein und es ist jetzt eine ganz entscheidende Zeit. Und wir werden an Zahl immer weniger. Und jetzt beim Gebet ist mir das auch so bewusst geworden. Es ist einfach jetzt unser Vertrauen gefordert. Unser Vertrauen ist jetzt gefordert. Und wenn wir noch weniger werden, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Wir sollen uns gar nicht da, jetzt ist mir das auch so bewusst geworden, ja, im göttlichen Willen, wir setzen unseren Weg fort, wir gehen unseren Weg. Und ja, und das Übrige ist in seiner Hand, das ist nicht in unserer Hand. Und wir stehen alle im Kampf, also wir haben das heute in der Früh noch besprochen, es ist alles, jeder von uns wird angefochten, weil es um so viel geht. Und ja, da kann man auch verstehen, warum sich die Dinge jetzt so entwickeln. Wir wissen es nicht, aber jeder von uns steht selber im Kampf. So viel, jeder von uns erlebt das ja selber, glaube ich, im geistlichen Kampf. Je mehr wir im Glauben stehen und je tiefer wir da hineinkommen, umso stärker, umso erfahren wir das. Und wenn man so seicht dahin lebt oder wenn man noch neu im Glauben ist, dann hat man da keinen Sinn dafür, weil man das irgendwie belächelt, man versteht das gar nicht. Und deshalb kann man den Leuten das auch gar nicht begreiflich machen. Wenn man jetzt vom geistlichen Kampf spricht, dann wird man eher belächelt. Da gibt es ein verständnisloses, vielleicht auch ein Grinsen. Aber die können das nicht nachvollziehen. Aber je weiter wir da hineinkommen, und jetzt sehe ich das auch im Zusammenhang mit Eisenberg, je tiefer wir da hineinkommen, umso stärker wird dieser Kampf. Also da treffen einfach die Fronten aufeinander. Ich erlebe das selber auch. Also wenn ich jetzt im Rückblick schaue, bevor sich das mit Eisenberg noch ergeben hat, das waren solche Angriffe. Jetzt verstehe ich das erst, warum. Der Feind hat vorher schon gewusst, jetzt biegen wir da ein in die Richtung Schattendorf und dann entwickelt sich das alles hier so. Die Personen, die da kommen und die Geister sind ja viel schlauer als wir. Und die haben das wahrscheinlich schon gewittert, was da kommt. Ich hatte keine Ahnung. Aber der Kampf war plötzlich so groß und jetzt weiß ich warum. Ne? Und jetzt stehen wir da schon drinnen eigentlich in diesem Kampf voll. Und es ist eigentlich auch uns angekündigt worden durch die Elli. Das habe ich erfahren eben von einem Priester, der sie gut kennt oder gekannt hat. Und zu ihm hat sie gesagt, es wird ein Kampf werden. Und es geht um die ganze Welt. Also es ist unbegreiflich, aber andererseits wieder kein Wunder, weil das ist jetzt so sich entwickelt, die ganze Lage. Eisenberg ist wirklich der äußerste Punkt, wo Gott, ich meine, die Zeit ist ja weiter fortgeschritten, aber in Eisenberg, das ist so etwas wie der äußerste Punkt, wo er sein letztes Gnadenangebot gemacht hat, um die Strafe abzuwenden. Das war der letzte Versuch. Und in Eisenberg hat er dieses Kreuz dagelassen, das vom Himmel auf die Erde herabkam, sein glorreiches Kreuz. Das heißt ja etwas. Das heißt ja, dass das glorreiche Kreuz am Himmel sehr bald erscheinen wird. Und deshalb hat ja auch der Teufel zur Mutter Lex gesagt, ich mach dich kaputt und ich werde dich seelisch vernichten und ich werde dafür sorgen, dass dir niemand glaubt. Würde dir jemand glauben, dann wäre ich erledigt, so hat er gesagt. Er wäre erledigt, wenn die Menschen an Eisenberg glauben würden, was dort geschehen ist und was dort der Himmel gesagt hat. Wenn die Menschen wirklich tun würden, was der Himmel dort verlangt hat, dann wäre der Teufel auf der ganzen Welt erledigt. Was heißt denn das? Das ist ja gewaltig. Dann wäre das Reich Gottes auf die Erde gekommen. Hätte man damals Eisenberg anerkannt, hätte die Kirche das mit offenen Armen aufgenommen, was der Himmel dort schenkt, dann hätten wir heute schon die neue Ära. Die ganze Menschheit hätte sich bekehrt, alle Völker hätten sich bekehrt. Das ist ja genau auch das, was die Mutter Gottes in Fatima verheißen hat. Da hat sie ja diese drei Geheimnisse gegeben am 13. Juli 1917, mit dieser Absicht eben, dass die Menschen auch ihre Wünsche erfüllen, die Andacht an ihr unbeflecktes Herz praktizieren, leben, das heißt eben ihr unbeflecktes Herz betrachten, das heißt, anders noch gesagt, ihr Innenleben betrachten und nachahmen, ihre Innerlichkeit, ihre Beziehung zu Gott, ihre Hingabe an Gott. Die Andacht an das unbefleckte Herz hat ja eigentlich nur diese Bedeutung, dass wir diese Hingabe Mariens an Gott, ihre Anbetung, ihr total gottgeweihtes Leben nachahmen, es betrachten und es verstehen, immer tiefer eintreten und es nachahmen. Das ist die Andacht an des unbefleckten Herzens. Und wenn die Menschen das getan hätten, diese Andacht und die Weihe an ihr unbeflecktes Herz, dann hätten wir nicht die Apokalypse, in der wir uns heute befinden, sondern wir hätten die neue Ära. Wir hätten praktisch die Apokalypse umschiffen können. Und in Eisenberg war das Gleiche noch einmal, noch dringender, noch ausführlicher. Noch einmal der Versuch, der allerletzte Versuch, genau das, worum es in Fatima gegangen ist, nämlich die Strafe, die uns droht, abzuwenden, weil die Ankunft Christi vor der Tür steht. In Fatima, das war 1917, Eisenberg war der Beginn 1956, also fast ja, 40 Jahre später. Und 50, 60 Jahre, es ging ja dann bis in die 80er Jahre eigentlich. Aber die Entscheidung ist in den 60ern gefallen, wo die Kirche definitiv die Ablehnung ausgesprochen hat, 1968. Also man kann sagen, 50 Jahre nach Fatima wurde die Türe endgültig zugeschlagen. Und Gott hat gesagt, es ist genug, es reicht praktisch, weil er hat den letzten Versuch gemacht, die Kirche hat es wieder nicht angenommen, jetzt ist die Strafe nicht mehr aufzuhalten. Also Christus kommt, er ist im Kommen, aber er muss durch die Strafe kommen, er muss die Erde reinigen. Das wollte er verhindern. Da hat er alles eingesetzt, da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen, dass er nicht das Äußerste unternommen hätte. Fatima und die anderen Erscheinungsorte, wie viele wurden nicht anerkannt, wie viele wurden nicht ernst genommen. Fatima selbst wurde zwar anerkannt, aber auch nicht ernst genommen. Jetzt, es ist so, dass die Zeit immer näher rückt, dass Christus kommt und die Menschen aber sich immer weiter von ihm entfernen, trotz allem, was er unternimmt. Ganz egal, was Gott unternimmt und was seine Bemühungen sind, die Menschen entfernen sich immer weiter. Noch viel schlimmer als vor 100 Jahren, wo die Mutter Gottes in Fatima erschienen ist. Das sind etwas über 100 Jahre. Heute, wie schaut es heute aus? Es ist noch viel schlimmer geworden. Und auf der anderen Seite ist die Ankunft Christi noch viel näher, sehr nahe. Es gibt heutzutage so viele Botschaften in diese Richtung. Aber es ist ganz nahe. So ist auch mein Eindruck. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ich kann jetzt nichts, nur das ist eine Wahrnehmung. Und je näher er kommt, umso weniger werden wir. Und das ist ja eigentlich auch in der Bibel gesagt. Wenn ich komme, werde ich überhaupt noch Glauben vorfinden? Wie wenige werden das sein, die dann bereit sind für Jesus, wenn er kommt? Und jetzt komme ich eben auf die Luisa Picareta zu sprechen. Sie war ja die Erste, die in der praktisch die Wiederkunft Christi ganz konkret begonnen hat. Er kommt ja ständig, er kommt zu uns durch die Sakramente, er kommt zu uns in der Heiligen Messe, in der Heiligen Kommunion. Es ist ja jetzt nicht etwas völlig Neues. Christus seit der Auferstehung und seit Pfingsten, also er ist in den Himmel aufgenommen worden und dann kam er zu Pfingsten. Das ist praktisch der Beginn seiner Wiederkunft, der Heilige Geist, im Heiligen Geist kommt er wieder. Und das war ja schon vor 2000 Jahren. Und von da an ist seine Wiederkunft ja schon im Gange. Nur bei Luisa Picareta hat das eine ganz neue Dimension angenommen. Seine Wiederkunft in den Seelen in der Form, dass die Seele in Christus umgewandelt wird. Sie wird konsekriert, sagt Jesus auch bei Luisa Picaretta, sie wird eine lebende Hostie, sie geht in den Zustand der Glorie über, das ist der Zustand, den die Seelen im Himmel haben. Das ist derselbe Zustand, wie die Seelen ihn im Himmel haben. Und im Himmel sind alle in Jesus so absorbiert, so aufgenommen, dass sie in ihn umgestaltet sind, vollkommen in ihn umgestaltet. Und im göttlichen Willen beginnt dieser Zustand schon auf Erden. Das ist der Himmel auf Erden, inmitten von Leiden und Opfern, weil wir noch im Fleische sind, aber dennoch, es ist der Zustand der Glorie, es ist das Leben Jesu, nicht mehr ich lebe, Christus lebt. Ich möchte fast sagen, nicht in mir, genau genommen ist es einfach nicht einmal mehr in mir, sondern Christus lebt. Ich bin ganz absorbiert. Ich existiere zwar noch als Person, aber ich möchte mich so hingeben, dass ich nicht einmal mehr von mir etwas spüre, mich gar nicht mehr wahrnehme, mich ganz in ihm verliere. Das sind die Seligen des Himmels. Sie spüren sich selber nicht mehr. Sie machen da keinen Unterschied mehr. Jesus ist in mir und ich bin auch noch jemand, etwas für mich, wer für mich. Ich habe auch noch irgendwelche Interessen oder Wünsche, Gedanken. Nein, im Himmel gibt es das nicht mehr. Im Himmel gibt es nicht einmal einen einzigen Gedanken an sich selbst. Jesus absorbiert mich ganz und gar, dass von mir buchstäblich nichts übrig bleibt, obwohl es mich nach wie vor gibt. Aber ich bin ganz hinein versunken in diese Hingabe an Jesus. Und das hat in Luisa Picaretta begonnen. Also es ist ein Zustand einer noch höheren Hingabe, einer noch vollkommeneren als früher, als es früher bekannt war. Leben im göttlichen Willen ist die intensivste Liebe. Ja, die es überhaupt gibt, die möglich ist. Früher, da hat man irgendwie noch sich selbst gespürt oder sich wahrgenommen, die Heiligen. Es gibt sicher auch welche, die sich ganz in Gott verloren haben. Aber nicht ständig. Es ist kein dauernder Zustand der totalen Hingabe. Es ist die höchste, die vollkommenste Hingabe in der Form, wie es im Himmel gelebt wird. Das ist der göttliche Wille. Und Luisa Picaretta war die Erste. Und es beginnt auf der Ebene der Seele. Bei ihr hat es in der Seele begonnen und wir ahmen sie nach und erfahren, wenn wir treu sind, auch diese Konsekration der Seele, dass wir die Gabe des Lebens im göttlichen Willen in Besitz nehmen können. Das heißt eigentlich, dass Jesus uns ganz in Besitz nimmt. Er richtet seinen Thron auf in unserer Seele und er entfaltet sein ganzes Leben, wie er damals auf Erden gelebt hat, mit allen seinen Akten, den Herzschlägen, Atemzügen, Schritten, Gedanken, Leiden, mit seiner Liebe, mit seinen Gebeten, alles, ohne Ausnahme, jede Bewegung. Er sagt ja bei der Luisa, er wartet darauf, dass wir seine Hände nehmen, um zu arbeiten, seine Schritte, um zu gehen, dass wir mit seiner Stimme sprechen, nicht mit unserer. Also das Leben im göttlichen Willen, das ist dieses totale Verschmelzen. Dass wir mit seinen Augen schauen, mit seinem Herzschlag, dass unser Herz mit seinem Herzschlag pocht. Und dass wir mit seinem Atem atmen. Und sein Atem, das ist ja eigentlich der Heilige Geist. Das ist eine totale Vergeistigung und Vergöttlichung. Und das ist etwas ganz Innerliches und da ist irgendwie auch für uns die Schwierigkeit, weil wir im Alltag stehen und so viele Nöte und Probleme und Sorgen haben und da geht das oft irgendwie unter, mir geht es ja auch so. Dann fühlt man sich auch vom Gefühl her oft ganz weit weg von Gott, obwohl man im göttlichen Willen leben will. Und ich kann euch sicher sagen, wenn wir es wollen, ich erneuere das täglich und ich will es und dann bin ich auch sicher, es geschieht. Vom Gefühl her ist man so leer manchmal, so armselig, so weit weg von Gott. Das gibt's. Manche haben das mehr, manche weniger. Aber Gott schaut nicht auf das Gefühl. Es ist sein Leben. Wie viel hat er da an Verlassenheit, an Dunkelheit gelitten? Er hat irgendwo gesagt von seiner klagenden Menschheit unter der Presse dieser Verlassenheit. Und wie oft war meine Mutter im reinen Glauben, hat er zu der Luisa gesagt, an einer Stelle. Also sie war genauso die Mutter Gottes. Sie ist auch nicht geschwommen immer im Meer der Tröstungen, sondern sie hatte auch diese Verlassenheit, diese Dunkelheit, wo nur der reine Glaube war. Und das ist eigentlich ganz was Wunderbares. Wenn wir völlig nackt und bloß sind, ohne jeden Trost, nackt und bloß, ohne irgendein Lichtschimmer, völlig nur Glauben, der reine Glaube, das ist eigentlich das Höchste. Und das ist der göttliche Wille. Wir brauchen nicht die Gefühle. Es ist natürlich wunderbar, wenn man es erleben darf, und man erlebt es ja auch. Aber das, was Gott am meisten gefällt, ist eigentlich das, genau das, wo wir uns ganz verlassen fühlen und trotzdem glauben, trotzdem den göttlichen Willen wollen und trotzdem beten. In diesem Zustand, da sagt er bei der Luisa ja auch, wenn wir Tröstungen haben, wenn wir Gott anbeten, wenn wir lieben und dabei Tröstungen haben, dann ist das Weihrauch vermischt mit Rauch, mit dem Rauch der Eigenliebe. Aber wenn alles weg ist, wenn wir ganz nackt und bloß, völlig entblößt sind und trotzdem glauben und den göttlichen Willen wollen, dann ist das reiner Weihrauch, ohne Rauch, weil die Eigenliebe stirbt. Die Eigenliebe hat keine Nahrung. Das ist ganz rein. In Gottes Augen ist das das Schönste und das Kostbarste. Für uns ist das mit Leiden verbunden und oft fühlt man sich dann auch noch so armselig und möchte zweifeln an der Liebe Gottes, an der Nähe Gottes, ist versucht zu zweifeln. Aber gerade in diesen Zeiten sind wir in seinen Augen noch wohlgefälliger. Gerade da. Oder wo wir vielleicht körperlich leiden, wo wir dann meistens ja dann auch seelisch niedergedrückt sind, so völlig diese Armseligkeit erleben. Und Missverständnis, Widerspruch, Ablehnung, Verkennung und alle diese Dinge erleben. Da ist die Seele eben im reinen Glauben, in der reinen Treue, in der reinen Liebe. Zumindest wenn sie es will. Wir sind schwach und wir haben dann wieder schlechte Gedanken oder Gefühle. Aber wenn der Wille fest bleibt, dann sind wir gerade in diesen Zeiten Gott am wohlgefälligsten, am liebsten. Also da schaut er uns besonders gerne an. Und diesen Weihrauch, den er dann bekommt von unserem Gebet, das uns so armselig vorkommt, diesen Weihrauch, der ist wie Duft in seiner Nase. Und von der Luisa möchte ich euch heute ein bisschen etwas sagen. Da gibt es eine neue Biografie des Vatikan. Die ist euch vielleicht schon bekannt. Ihr habt vielleicht eh schon davon gehört. Im Vatikan, es ist ja der Seligsprechungsprozess. 2015 wurde das schon veröffentlicht. Mit dem Titel »Die Sonne meines Willens«. Also das ist alles im Rahmen ihres Seligsprechungsprozesses. Geschrieben von einer Frau, jetzt habe ich den Namen nicht, aber den habe ich da irgendwo. Ja, Maria Rosaria del Genio, die Sonne meines Willens. Da habe ich jetzt nur eine kurze Zusammenfassung, die man im Internet auch lesen kann auf Englisch. Vorwort von Kardinal José Saraiva Martins. Der ist emeritierter Präfekt der Heiligsprechungs-, also der Kongregation für die Heiligsprechungen. Und in diesem Buch, da sind ganz sehr klar zusammengefasst die wunderbaren Umstände in Luisas Leben, die wunderbaren Ereignisse, die wunderbare Führung und auch die wichtigen Daten. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Eine Zeittafel sozusagen von den relevanten Ereignissen, die jetzt Luisas Seligsprechung und ihre Schriften betreffen. Das ist vielleicht auch wieder mal gut, wenn wir uns da ein bisschen befassen damit, wie das aussieht. Am 7. Oktober 1990 hat Papst Johannes Paul II. Ihren Seelenführer oder geistlichen Begleiter, in außerordentlichen Beichtvater, Annibale di Francia selig gesprochen. Er war ein ganz eifriger Verbreiter der Offenbarungen von Luisa. Also am 7. Oktober 1990 wurde Hannibal di Francia selig gesprochen von Papst Johannes Paul II. Das war der erste Schritt in diese Richtung. Am 20. November 1994 hebt Kardinal Josef Ratzinger die früheren Verurteilungen der Schriften von Luisa auf. Es wurden ja 1938 ihre Schriften teilweise auf den Index gesetzt. Es ist auch Schwester Faustine Kowalska das Gleiche passiert. Ich glaube sogar im selben Jahr. Faustina Kowalska, die Botin der göttlichen Barmherzigkeit, wurde ja auch vom Papst Johannes Paul II. Rehabilitiert. Das war etwas vom Ersten, was er gemacht hat. Und Luisa Picaretta ging es ähnlich. Und beide haben im göttlichen Willen gelebt. Luisa Picaretta und Faustine, Schwester Faustine. Und hier sind auch die zwei Theologen mit Namen genannt, die ihre Schriften durchgesehen haben. Und das ist nämlich auch interessant für uns, darum möchte ich das erwähnen. Im Juni und Dezember 1997 haben der Priester, der Theologe Antonio Resta und Cosimo Rejo, also diese beiden, Antonio Resta und Cosimo Rejo, sie wurden von der Kirche ernannt, zwei Theologen. Sie haben ihre Bewertung abgegeben der Schriften von Luisa dem Diözesangericht und sie haben bekräftigt, dass nichts dem katholischen Glauben oder der Moral enthalten ist darin.
Was widerspricht?
Also die Schriften von Luisa Picaretta widersprechen in keinem Punkt dem katholischen Glauben oder der Moral. Die Schriften von Luisa enthalten keinen Widerspruch gegen den Glauben. Und das ist schon ein sehr wichtiger Schritt. Es wurde nicht jetzt gesagt, dass das himmlische Offenbarungen sind, aber sie enthalten nichts, was dem Glauben widerspricht. Im Dezember 2001 wurde eine Grundschule eröffnet zur Ehre Luisas. Sie trägt ihren Namen. Es gibt eine Grundschule, wahrscheinlich in der Diözese Trani. Am 15. Dezember 2001 wurde diese Schule eröffnet. Das ist auch etwas, ne, dass es eine Schule gibt, die ihren Namen trägt. Papst Johannes Paul II. Kanonisiert, also spricht heilig, den Hannibal di Francia im Jahr 2004. Vorhin haben wir gehört, 1997, glaube ich, war die Seligsprechung. Na, noch früher. 1990 war die Seligsprechung. 1990 die Seligsprechung und 2004 am 16. Mai die Heiligsprechung von Hannibal di Francia. Und er erwähnt auch ausdrücklich, Papst Johannes Paul, die neue und göttliche Heiligkeit in den Offenbarungen an Luisas, ja, in den Offenbarungen von Luisa. Papst Johannes Paul verwendet diesen Begriff in seinem Brief an die Rogationisten. Das ist eine Gemeinschaft, die von Hannibal di Francia gegründet wurde am 16. Mai 1997. Also diese neue und göttliche Heiligkeit. Papst Johannes Paul II. Hat also ganz klar erkannt, worum es hier geht. Eine neue und göttliche Heiligkeit, die in den Schriften von Luisa offenbart wird. Am 29. Oktober 2005 gibt das Diözesangericht und der Erzbischof von Trani, Giovanni Battista Piccheri, ein positives Urteil ab über die Schriften von Luisa, alle ihre Schriften. Und es wird ihr heroischer Tugendgrad festgestellt. Also auf der Ebene der Erzdiözese Trani wird ein positives Urteil gegeben über alle Schriften von Luisa und ihr heroisches Leben. 29. Oktober 2005 war das. Das sind schon starke Zeugnisse für sie, für die Luisa. Also es ist nicht irgendeine Botschaft, die völlig, also sie ist schon geprüft worden, sie ist schon untersucht worden, sie hat schon Bestätigungen kirchlicher Seite erhalten. Es ist nicht etwas völlig Neues oder Unbekanntes oder wie soll man sagen, es gibt ja so viele Botschaften, die gibt es im Internet, man kann sie lesen, aber da gibt es überhaupt kein Urteil von einem, nicht einmal von einem Priester vielleicht. Ne? Und hier haben wir schon viele feste Daten und Bestätigungen bis hin zur Heiligsprechung ihres Seelenführers. Das ist schon keine Kleinigkeit. Die Theologischen am 24. Juli 2010 haben die theologischen Zensoren, die vom Heiligen Stuhl angewiesen worden oder ernannt worden sind, ihre Bestätigung für die Schriften von Luisa gegeben. Also nicht nur diese zwei Theologen, sondern jetzt auch noch die theologischen Zensoren, die vom Heiligen Stuhl selbst ernannt wurden. Und sie haben auch bestätigt und bekräftigt, dass nichts darin enthalten ist, was gegen den Glauben oder die Moral steht. Also das kommt noch hinzu zu diesen zwei Theologen von 1997. Das ist noch einmal stärker. Und dann wird eine Gemeinschaft gegründet, 12. April 2011, eine Gemeinschaft, die Benediktinerinnen vom göttlichen Willen. Da gibt es auch im Internet Einträge, wenn man diesen Suchbegriff eingibt, Fotos, und diese Gemeinschaft wird da vorgestellt. Bischof Luigi Negri anerkennt formell diese Gemeinschaft, die benediktinischen Töchter des göttlichen Willens. Das ist ein Orden, der ausschließlich dem göttlichen Willen gewidmet ist. Das ist seine Spiritualität. Da gibt es diese Seite benedictinesofdivinewill.org, benedictinesofdivinewill.org. Dort ist diese Gemeinschaft vertreten im Internet. Im November 2012, am 22. November 2012, wird die Dissertation von Vater Joseph Iannuzzi anerkannt von der Gregoriana in Rom. Also diese Dissertation ist anerkannt vom Heiligen Stuhl, kirchlich anerkannt vom Heiligen Stuhl. Und Dutzende von Bischöfen haben seither diese Dissertation anerkannt. Also es ist das auch wieder ein starkes Plus oder vom Himmel her eine starke Bestätigung. Und im Jahr 2016, im November, wird hier noch erwähnt, wird vom Vatikan ein Dictionary, also ein Wörterbuch oder ein Verzeichnis der Mystik veröffentlicht. 246 Seiten stark von einem Vater Luigi Borriello, ein Karmelitenpater aus Italien, Professor der Theologie in Rom und Berater mehrerer Kongregationen des Vatikan. Also der Autor hat auch eine nicht unbedeutende Stellung. Diese Schrift von ihm besitzt damit auch eine Autorität. Und er hat Luisa in dieser Schrift, in diesem Verzeichnis erwähnt. Er hat einen Eintrag ihr gegeben auf der Seite 2246 Seiten. So, das ist mit einem Beistrich. Das Buch ist 2246 Seiten stark und auf der Seite 1266 ist Luisa auch eingetragen. Also das bedeutet, dass sie ernst genommen wird. Sie wird von der Kirche schon ernst genommen, wenn es auch keine offizielle Heiligsprechung gibt noch oder keine Seligsprechung.
Aber sie ist Dienerin Gottes.
Ja, sie ist Dienerin Gottes.
Wann ist sie das geworden?
Ich glaube, das war mit Beginn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Seinen
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Diözesanenprozess oder erst beim Vatikanischen, weil der Diözesanenprozess wurde abgeschlossen 2005 und in den Vatikan übertragen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ab dem Punkt, ungefähr November 2005, wo der Diözesanenprozess abgeschlossen wurde, ich glaube, ab da hat sie diesen Titel bekommen, weil sie von der Diözese, Erzdiözese Trani anerkannt worden ist. Und dann, jetzt geht es weiter auf der Ebene des Vatikan. Seither, glaube ich, ist sie Dienerin Gottes. Und das ist auch schon etwas. Und Kardinal Martins, der emeritierte Leiter der Kongregation für die Heiligsprechungen, hat sich auch sehr stark für die, sehr positiv ausgedrückt über Luisa. In seinem Vorwort zu in diesem Buch jetzt von der Luisa Picaretta, also die Biografie des Vatikan über die Luisa Picaretta, die Sonne meines Willens, auf den ersten Seiten 10 bis 11 schreibt er: Das tiefe Zeugnis von Luisa Picaretta zieht die Seelen in die tiefste Einheit mit Gott hinein. Dieses Leben im göttlichen Willen, das ist ein Hauptaspekt der Schriften von Luisa, ist die Art und Weise, in welcher der Sohn Jesus Christus auf Erden gelebt hat. Also genau dieselbe Art und Weise. Wir leben, wenn wir im göttlichen Willen leben, leben wir genauso, wie Jesus auf Erden gelebt hat. Und er hat das Leben des Himmels mit sich, also mitgebracht, mit auf die Erde gebracht. Und wir, die wir jetzt auch im göttlichen Willen leben wollen, wir bringen auch jetzt das Leben des Himmels auf die Erde. Wir sind diese leuchtenden Punkte, diese einzelnen leuchtenden Punkte auf Erden. Hier, wo eine Seele auf Erden im göttlichen Willen lebt, ist schon das Reich praktisch angekommen. Nur halt noch punktuell. Es ist noch nicht, es herrscht noch nicht. Es ist umgeben von der Finsternis noch immer. Aber es gibt jetzt schon diese einzelnen Lichtpunkte. An diesen Punkten berührt der Himmel die Erde. Da ist der Himmel eins mit der Erde. Wenn rundherum auch noch die Hölle praktisch regiert. Aber an diesen Punkten regiert jetzt schon der Himmel auf der Erde, berührt jetzt schon der Himmel die Erde, ist der Himmel mit der Erde vereint. Und das ist notwendig, damit dann eines Tages, zuerst war Luisa allein, jetzt sind es Einzelne, es werden immer mehr. Und das ist notwendig, damit eines Tages die ganze Erde mit dem Himmel vereint werden kann. Es werden immer mehr solche Punkte, man kann sich das vorstellen. Das wird immer stärker, diese Verbindung. Und die Macht des göttlichen Willens wird so stark werden, dass der Tag kommt, wo das Böse von der Erde weggefegt wird. Das ist dann die Reinigung, weil das Böse ja nicht ohne Kampf geht. Es weicht nicht von allein. Es muss vertrieben, verjagt werden mit allen Mitteln. Das ist der Kampf aufs Äußerste. Und bei Mutter Lex ist das ja da auf jeder Zeile zu lesen. In ihrem Leben lesen wir es auch, was das für ein Kampf ist. Aber für uns ist das jetzt auch kein Grund zur Sorge, denn wir wissen um diese Gabe des göttlichen Willens. Und der göttliche Wille, er hat eigentlich keinen Gegner. Das einzige Risiko ist für ihn unser schwacher menschlicher Wille. Aber er selber, er hat keinen Gegner. Wo er ist, da ist der Himmel. Wenn wir treu sind, dann hat der Böse keine Chance, da hat der Feind keine Chance, da hat er schon verspielt. Und deshalb geht es für uns einfach nur darum, im göttlichen Willen zu bleiben und alle Ereignisse, die uns begegnen, alles, was wir erleben und was uns begegnet, im göttlichen Willen zu sehen. Alles, und das ist für uns auch wieder der Trost. Selber ist man oft auch niedergedrückt, weil so viel manchmal kommt. Es prasselt auf einen nieder. Es ist für die Priester nicht leicht. In der Diözese ist es nicht leicht. Ich kann da niemanden verurteilen, weil es ist ganz gleich, ob man jetzt an den Bischof denkt, an seine Umgebung oder an die Priester. Sie haben es heute sehr schwer. Es ist der Kampf ganz enorm. Er steigert sich noch von Tag zu Tag noch mehr. Und dann ist man oft mutlos und niedergedrückt und sinkt da, fällt auf das menschliche Niveau und versucht es dann mit menschlichen Mitteln zu, man betrachtet es menschlich, man versucht mit menschlichen Mitteln die Dinge zu lösen. Aber ja, dann ist der göttliche Wille lahmgelegt, nicht weil er so schwach ist, sondern weil wir schwach werden, weil wir in das Menschliche zurückfallen. Darum ist es so wichtig für uns, wenn wir niedergedrückt sind, wenn wir entmutigt sind, weil die Schwäche uns einfach, wir sind noch nicht in der Glorie, wir sind noch nicht auferstanden, wir sind noch im Fleisch. Aber wenn wir den Willen haben, treu zu bleiben, dann wird uns der Himmel nicht im Stich lassen. Wenn es auch ganz dick kommt, aber wir wollen Gott treu bleiben, wir weihen uns täglich der Mutter Gottes, wir weihen uns täglich dem göttlichen Willen, wir wollen da festbleiben, dann kann der Feind uns nicht umwerfen, der Feind kann diese Bastion des göttlichen Willens nicht zerstören. Das geht nicht, weil es der göttliche Wille ist, es ist der Himmel. Und die Seele ist umgeben mit Mauern aus Licht. Das möchte ich heute eh auch noch sagen. Da gibt es eine Stelle, die Seelen, die Gott vertrauen, darum ist für uns das Vertrauen so wichtig. Ich muss selber sagen, auch ich bin da auch schwach, lieber Gott. Ich möchte vertrauen und ich beteure es ihm und dann ist auch wieder, bin ich wie ein, ja, auf sehr, sehr schwachen Beinen. Aber das Vertrauen ist das Um und Auf, weil wenn eine Seele vertraut, dann gibt sie sich hin, und dann kann der Feind nicht herein, dann kann er nicht heran, weil diese Seele ist umgeben von Mauern aus Licht, gerade die, die vertraut. Wenn ich vertraue, dann umgibt er mich mit seinem Schutz und da kann es Schusterbuben regnen. Es ist leicht gesagt, aber es ist, ja, das ist die Wahrheit. Da müssen wir auch bitten um diese Gabe des Vertrauens, wirklich um diese Gabe der Hingabe. Und Kardinal Martins, jetzt komme ich wieder zurück. Also Christus hat das Leben des Himmels auf die Erde gebracht und das hat Luisa mit ihren Offenbarungen der ganzen Menschheit praktisch eröffnet. Luisas Herz wurde, ganzes Herz, wurde eine Wohnstätte für Gott allein. Das ist das, worum es geht. Das ist diese totale Hingabe, Wohnstätte für Gott allein. Das heißt, ich kümmere mich nicht mehr um mich selbst, da hat man keine Angst mehr. Das ist eben auch keine Angst vorm Leiden. Und beim Pater Pio habe ich das jetzt wohl gelesen. Wenn man keine Angst mehr haben, heißt, dass man sich vorm Leiden nicht mehr fürchtet. Wenn man das Leiden nicht mehr fürchtet, dann hat man auch keine Angst mehr. Dann ist man ein Spielzeug, das völlig vertrauensvoll sich hingibt, dem lieben Gott, er kann mit mir machen, was er will. Und das ist heroisch, das ist absolut natürlich heroisch. Aber wir erreichen diesen Punkt eigentlich erst dann, dass wir keine Angst mehr haben, dass wir wirklich vertrauen können, wenn wir uns vor dem Leiden nicht mehr fürchten. Weil dann wissen wir, Gott kann mit mir machen, was er will. Und er ist da glückselig, weil er kann mich drehen und wenden, links, rechts, oben, unten. Er kann mich dort hineinschmeißen, da hineinschmeißen, wieder herausholen und was ihm gefällt und ich lasse es mir gefallen. Das sind die Heiligen. Aber erst dann ist der Punkt erreicht, dass man keine Angst hat. Das ist logisch. Solange man an sich selber noch irgendwie hängt, diese Losschälung noch nicht ganz ist, dass das Vertrauen noch nicht ganz ist, das hängt alles zusammen. Solange haben wir Angst. Und da können, das ist eine Gnade, da können wir nur darum bitten. Oder ja, auch bitten schon, würde ich auf jeden Fall sagen, lieber Gott, hilf mir. Oder Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich habe auch das Gebet jetzt öfter, eine Zeit lang sehr oft gebetet. Es wurde mir so eingegeben. Mein Jesus, ich liebe dich, damit deine Liebe in mir wächst. Mein Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und gleich mit der Bitte verbunden, damit deine Liebe in mir wächst. Und wenn seine Liebe in mir wächst, sie ist rein. Sie ist ohne einen Gedanken an sich selbst. Das führt uns dorthin, in diese totale Hingabe, voll Vertrauen. Also die Luisa formte ihr ganzes Herz um in einen Wohnort für Gott allein. Jene, die ihr begegnet sind, fühlten sich dahin gezogen. Die haben diesen Duft des Himmels, diese Ausströmung des Himmels, die Gegenwart des Himmels gespürt. Und ja, das ist es genau, was Gott in seiner Barmherzigkeit für die Menschheit will, die ganze Menschheit in der Unschuld von Eden wiederherzustellen. So ähnlich hat Kardinal Martins gesprochen. Pater Pio hat Luisa auch gekannt, also nicht persönlich, aber über Federico Abresch, das ist ein geistiger Sohn gewesen. Er war sozusagen wie ein Mittelsmann zwischen beiden. Also er hat die Nachrichten überbracht, mündlich, aber auch schriftlich in Briefform. Und da ist was ich gerade vorhin erwähnt habe, wer das Leiden im göttlichen Willen akzeptiert, überwindet die Angst, wie Pater Pio von Pietrelcina, ein großer Bewunderer von Luisa, heißt es in der Biografie, Seite 66. Und da ist jetzt auch, was ich vorhin gesagt habe, Federico Abresch, er stammte aus Deutschland, der berühmte Fotograf von Pater Pio, er erhielt diese intensive Beziehung zwischen Luisa und Pater Pio aufrecht. Er war der Mittelsmann, so der Spion zwischen beiden. Und er hat die Nachrichten gebracht von einem zum anderen. Und da dieser Punkt wird auch erwähnt auf den Seiten 174 bis 175. Ein starkes geistliches Band zwischen Federico Abresch und Pater Pio und Luisa, diese drei. Das war ein ganz starkes Band zwischen diesen dreien. Federico fühlte sich zum Pater Pio ganz stark hingezogen. Er war sein geistlicher Sohn und ein treuer Jünger von Luisa, beides. Und er hat auch von Pater Pio den Segen bekommen, zu Luisa zu gehen und sie zu ihre Schriften, ihre Botschaften zu verbreiten. Er hat sich alles abgeschrieben. Er hat sich ihre Bücher geholt, ihre Tagebücher, hat sich alles abgeschrieben. Ein Haus eröffnet in San Giovanni Rotondo, wo Pater Pio ja auch im Kloster war, und hat dort angefangen, diese Schriften zu verbreiten. Das war schon in den 40er Jahren. Er fand eine endlose geistliche Quelle für seine Spiritualität in den Botschaften des göttlichen Willens, also Federico Abresch. Und er hat das mit Eifer verbreitet. Und die teilgenommen haben, da gab es auch die Adriana Palotti, die schon verstorben ist, die hat dann nach ihm das Haus weitergeführt. Die waren alle Feuer und Flamme, die waren wie in Ekstase, das war der Himmel auf Erden. Die sind jeden Samstag da zusammengekommen, 1,5 Stunden, und das war für sie ein Feuerwerk, das war für sie ein Feuerstrom der Liebe, ein Glutstrom. Und es gibt zahllose Zeugnisse, auch über Zeugen. Also es gibt zahllose Zeugnisse, das ist jetzt nämlich auch ein wertvolles Dokument, warum ich das sage, über diese Wertschätzung, die sie gegenseitig hatten, Luisa und Pater Pio, zahllose Zeugnisse. Das ist nicht irgendwo, also Bekannte von mir sagen, naja, da wird so viel behauptet, der Pater Pio wird für alles hergenommen als Bestätigung. Aber hier gibt es zahllose Zeugnisse von Menschen, die gewusst haben um diese gegenseitige Wertschätzung von Luisa und Pater Pio. Also diese Biografie bestätigt das, diesen Punkt. Das scheint mir sehr wichtig. Es ist nicht ein Einzelfall, also nicht irgendeiner, der das irgendwo behauptet, sondern das sind zahllose. Und da, was ich auch schon vorhin erwähnt habe, auch das Buch bestätigt, dass Pater Pio Luisa als eine Heilige angesehen hat. Also er hat von ihr gesprochen als von einer Heiligen. Ich kann mich auch erinnern, er hat gesagt, Luisa ist kein menschlicher Faktor, sondern was an ihr geschieht, das ist von Gott, das ist göttlich, das ist vom Himmel. Und nach ihrer Verurteilung, ihre Schriften wurden ja 1938 verurteilt, das war eine Katastrophe, man liest das auch in ihren Schriften, das war ja furchtbar. Sie selber war ja nicht so, aber es ging ja um Jesus, um das Leben des Himmels auf der Erde, seine Botschaften, sein Leben. Es ist ja nicht irgendeine Botschaft, es ist sein göttliches Leben, dieser ewige universelle Akt. Jeder Herzschlag und jeder Schritt im göttlichen Willen schließt alles ein. Er schließt Gott ein, er schließt das ganze Universum ein, er schließt die ganze Ewigkeit ein, ein einziger Akt, das ist so kostbar, man kann das nicht abschätzen. So wenig wie wir Gott ergründen können, so wenig können wir einen einzigen Akt im göttlichen Willen ergründen. Und so kostbar, jeder Herzschlag, jeder Schritt, den eine Seele im göttlichen Willen tut, wiederholt und vermehrt, dass dieses göttliche Leben, das unfassbar ewig ist in der Schöpfung. Man kann nicht abschätzen, wie wertvoll, wie kostbar diese Schriften sind. Und darum war Luisa so zerstört natürlich, wie diese Verurteilung kam von Rom. Und Pater Pio hat das mit ihr geteilt. Also es ist ein berühmter Satz, der von Pater Pio ausgesprochen wurde, nachdem ihre Bücher verurteilt wurden. Die Heiligen werden gemacht, aber wehe denen, die sie machen. Also die Heiligen werden gemacht, das heißt, heilig wird man nur durch Leiden, gerade durch Unrecht, durch Verleumdung, Verurteilung, Verkennung. Das ist Seite 175, wo man nicht verstanden wird, wo man abgelehnt wird, Leiden durch andere Menschen, Unrecht eben, ja. Das macht eine Seele, die guten Willens ist und die treu bleibt, zu einer Heiligen. Weil entweder sie wird psychisch krank oder sie geht zum Psychiater, sie braucht Tabletten oder sie fängt an zu trinken zum Beispiel oder nimmt irgendwelche Drogen, weil sie es nicht aushält. Das ist so schwer, sie zerbricht daran. Oder sie wird heilig. Also wir wollen uns für diesen letzten Weg entscheiden. Alles Unrecht, was wir erleiden, alle Verurteilungen, Verleumdungen, Ungerechtigkeiten, Zurücksetzungen, Betrug. Es gibt so viel, die ganze Facette da, die ganze Palette. Wenn wir all das im göttlichen Willen annehmen, das können wir nachträglich auch noch tun, dann werden wir Heilige. Weil je mehr wir da an solchen Dingen durchmachen und erleben, umso höher kommen wir hinauf beim lieben Gott. Umso höher der Grad unserer Umgestaltung. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Gerade im Leiden. Es ist nicht nur das Leiden, das weiß er schon, das würde kein Mensch aushalten. Jesus selber hatte auch nicht nur das Leiden, sondern er hatte auch den Trost und die Freude. Und bei ihm war es ja auch so, dass das Leiden war für Jesus und Maria im Vergleich zu der Wonne und zur Freude, die sie hatten, nur Tropfen in einem Meer. So ist das Verhältnis. Wenn wir im göttlichen Willen leben, dann haben wir zwar das Leiden und vielleicht auch viel Leiden, aber bei alledem bleibt das Leiden immer nur ein Tropfen oder ein paar Tropfen im Vergleich zum Ozean des Himmels. Das ist das Verhältnis zwischen das Leben der Seligen, zwischen Leben der Seligen und den Opfern und Leiden auf Erden. Nicht einmal in der Passion hat Jesus, die Mutter Gottes, sie waren ja in diesem Leiden, in dieser Passion, in der Gottverlassenheit, aber sie waren nie getrennt vom göttlichen Willen. Das heißt, sie waren nie getrennt von der Seligkeit des Himmels. Das kann gar nicht sein. Die Menschheit hat die Verlassenheit von Gott gefühlt und doch nicht die Verlassenheit vom göttlichen Willen. Weil der göttliche Wille kann sich nie trennen. Das ist bei der Luisa das Gleiche gewesen. Sie hat ja so oft geklagt, gerade in den ersten Bänden, Jesus hat mich verlassen und er kommt nicht. Und sie hat sich angestrengt und ihn überall gesucht. Und sie hat furchtbar gelitten. Das war für sie wie die Hölle. Ein Fegfeuer noch mehr als das Fegfeuer. Aber dann hat sie mit der Zeit, das ist für uns wahrscheinlich auch so, wenn wir uns verlassen fühlen, das geht mir auch so, dann, wenn wir das Gefühl haben, Jesus ist nicht da, er hat mich verlassen, das ist ganz schwer. Aber es wird leichter. Je tiefer wir in den göttlichen Willen hineinkommen, umso leichter ertragen wir das, weil wir diese Verbindung mit dem göttlichen Willen haben, die reißt nie ab. Und wenn der göttliche Wille in uns wächst, wenn sein Leben in uns wächst, dann verkosten wir auch von ihm her immer mehr diese Seligkeit. Obwohl wir von Jesus verlassen sind, fühlen wir trotzdem den Frieden in unserem Innern, weil der göttliche Wille uns nie verlässt. So ähnlich wie es bei Jesus war während seiner Passion. jetzt komme ich wieder ab, aber wieder zurück zu der Biografie. Die Heiligen werden gemacht, aber wehe denen, die sie machen, sagte Pater Pio. Also die müssen natürlich dann vor Gott das verantworten, was sie tun, das Unrecht. Die Heiligen selber empfangen Gnade, wenn ich verleumdet werde, zurückgesetzt, betrogen, schlecht behandelt werde. Wenn ich das im Willen Gottes annehme, dann ist das für mich eine Gnade. Aber derjenige, der sich an mir versündigt, er muss das verantworten. Wehe denen, die die Heiligen machen. Und es gibt da auch ein Zeugnis von einem sterbenden Mädchen. Pater Pio hat das Kreuzzeichen über dem Kopf dieses Kindes gemacht und gesagt, durch die Luisa von Picarita, durch die Fürsprache. Er hat Luisa Picarita angerufen. Auf die Fürsprache von Luisa Picarita wurde dieses Kind geheilt. Die Einwohner von San Giovanni Rotondo, das erwähne ich jetzt auch noch, die Einwohner von San Giovanni Rotondo wussten, welch großen Respekt und Wertschätzung Pater Pio für Luisa hatte. Also es sind wirklich keine Einzelfälle. Dass Pater Pio Luisa gekannt hat und dass er sie hoch geschätzt hat. Ja. Und dann die wunderbaren Dinge, das wissen wir schon. Es ist zwar natürlich auch wunderbar, wenn man es wieder hört. Ihr wisst das ja, wenn sie hat eigentlich ja ohne Nahrung gelebt. Sie hat etwas zu sich genommen, weil der Erzbischof es so verlangte, damit diese Pharma des Wunderbaren nicht da um sich greift, so wie es bei Therese von Neumann war, von Konnersreuth. Sie hat Aufsehen erregt. Und bei Luisa wollte man das Aufsehen vermeiden. Sie hat also ein paar Bissen jeden Tag zu sich genommen. Und das ist aber bald wieder heraufgekommen. Also erbrochen hat sie es nicht in dem Sinn, sondern es kam ganz und frisch und mit Duft begleitet wieder auf den Teller. Sie hat es wieder hergegeben, genauso wie sie es gegessen hatte. Also man hätte es wieder essen können, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, es war unversehrt, die Nahrung, die Speise. Sie war sogar sie duftete sogar. Aber das Eigenartige war, dass die Menschen um sie herum eine Art von geistlicher Blindheit hatten. Also Gott macht das scheinbar auch so bei den Heiligen so. Die Menschen in ihrer Umgebung waren wie blind dafür. Das war wahrscheinlich so ein Schutz auch für sie selbst. Es war kein Aufsehen. Die Leute haben das alles so hingenommen. Sie haben da nichts Wunderbares wahrgenommen bei der Luisa. Die Menschen in ihrer nächsten Umgebung. Ja, es muss wohl so sein, wenn ein Heiliger jetzt ständig von Bewunderern und so weiter umgeben ist, der wäre nicht lange heilig. Ich glaube, der wäre nicht lange heilig. Das würde Schiffbruch erleiden. Und Gott hütet diese Seelen so eifersüchtig, da ordnet er alles bis ins Einzelne an, bin ich sicher, um ja diese Heiligkeit, die er da so sorgsam bildet und formt, zu schützen. Und ich glaube, dass das bei uns auch so ist, mehr oder weniger. Wir leben im engsten Umkreis Unverständnis. Wir sind völlig unbeachtet. Niemand bemerkt das, was wir da tun im göttlichen Willen leben, was das für eine große Gabe ist. Im Gegenteil, wir haben ständig Schwierigkeiten. Und das ist gut so eigentlich. Das Menschliche das stirbt ab. Wir werden ausgepresst wie die Zitronen. Kann ich selber bezeugen. Ich glaube, es geht uns allen so. Und es tut weh, und man wird fast müde auch daran, weil es Kraft kostet. Es ist ja auch bei der Zitrone, der Saft geht raus, der Saft geht weg. Na, dann haben wir Saft und kraftlos fühlen wir uns dann. Das ist das Menschliche, wir werden schwach. Aber das Eigenartige ist, dass das göttliche Leben trotzdem oder gerade deshalb in uns wächst. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der heilige Paulus. Ja. Man weiß, sie war steif wie ein Stein, Luisa, in der Früh. Also sie war immer im Bett. Und wenn sie nicht gesegnet wurde, solange sie nicht gesegnet wurde vom Priester, der über ihren ganzen Körper das Kreuzzeichen machte, war sie steif und hart wie ein Stein. Niemand konnte sie bewegen. Also niemand konnte sie bewegen, nicht einmal der stärkste Mann. Das war nicht möglich. Es war bei ihr so. Man beobachtete aber ihre ungewöhnlichen Tugenden, ihren Gehorsam und ihre Demut vor allem. Das war bei ihr, man allein schon das, wenn man bedenkt, sie hat zu schreiben begonnen mit größtem Widerstreben 1899, ihre Aufzeichnungen, ihre Erlebnisse mit Jesus, seine Diktate, bis zum Jahr 1938, 40 Jahre im absoluten Gehorsam. Und dann hieß es, sie soll aufhören zu schreiben, dann auch wieder dieser Gehorsam nach 40 Jahren des Aufschreibens. Es ist ja auch ein starkes Zeugnis ihrer Tugenden. In einer großen Garderobe hatte sie eine Kapelle oder den Altar. Man hat das so eingerichtet. Jeden Tag kam der Priester zu ihr ins Zimmer und in dem Kasten war das eingerichtet. Da hat man nur die Türflügel aufmachen brauchen. Es wurden die Kerzen angezündet und es war schon alles fertig. Es war der Altar immer da in ihrem Zimmer. Ja, das Begräbnis von ihr war auch ein ganz außergewöhnliches Ereignis, aber das kann man alles nachlesen. Ich glaube, da geht man jetzt zu weit. Ja, wir haben jetzt schon 9:30. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt ein bisschen Pause machen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.